Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Montag, der 12. September. Zeit für den Start in eine neue Woche. Rabe Info heute mit folgenden Themen. Sperrgebiet Berner Innenstadt. Die SVP ließ die Hauptstadt abriegeln. Wasserstoff als Heilsbringer. Gegenvorschlag zur Energiestrategie des Bundesrates. Am Mikrofon begleitet sie Cheyenne Mackay.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Heute beginnt in Bern die Herbstsession der Eidgenössischen Räte, die letzte vor den Wahlen am 23. Oktober. Auf der Agenda stehen zahlreiche brisante Themen, so etwa der Ausstieg aus der Atomenergie. Der Nationalrat hat sich bereits für einen mittelfristigen Ausstieg ausgesprochen, nun ist der Ball beim Ständerat. Auch die zukünftige Form und Größe der Armee wird die Räte beschäftigen. Umstritten ist dort vor allem der Kauf neuer Kampfjets. Der Ständerat hat sich bereits dafür ausgesprochen, nun muss der Nationalrat entscheiden. Zudem steht eine Sonderdebatte zum Thema Zuwanderung und Asylwesen an. Im Nationalrat wurden über 80 Vorstöße eingereicht, im Ständerat lediglich 2. In Zürich ist es am Wochenende zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Grund war eine illegale Party am Bellevue-Platz. Rund 1000 mehrheitlich junge Personen hatten daran teilgenommen. Spät abends eskalierte die anfangs friedliche Party in Straßenschlachten und Krawallen. Die Randalierer konnten keiner bestimmten Gruppe zugeordnet werden. Die Organisatoren der Veranstaltung wollten mit der Party am Bellevue ein Zeichen setzen. Ihr Ärger richtet sich gegen Polizeieinsätze an illegalen Partys, die ihrer Meinung nach stark zugenommen haben. Das Zürcher Polizeidepartement hingegen verneint, die illegale Partyszene ins Visier genommen zu haben. Die internationale Kritik an der Gewalt in Syrien wächst. Dies, nachdem ein bekannter Menschenrechtler offenbar zu Tode gefoltert wurde. Die Leiche von Gitat Matar wurde am Samstag seiner Familie übergeben. Er war einer der Organisatoren der Proteste gegen das syrische Regime von Präsident Bashar al-Assad. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zeigen die Verletzungen klare Anzeichen von Folter auf. Daraufhin haben die USA Assad erneut zum Rücktritt aufgefordert. Auch die Golfstaaten forderten erneut ein sofortiges Ende der Gewalt und die Umsetzung von Reformen. Australien will die Abschiebung von Asylsuchenden weiter vorantreiben. Dies, obwohl der oberste Gerichtshof das Vorhaben als illegal bezeichnet hatte. Geplant ist ein Austausch von Flüchtlingen mit Malaysia. Australien will 800 Asylsuchende nach Malaysia abschieben und im Gegenzug 4000 in Malaysia registrierte Flüchtlinge aufnehmen. Der oberste Gerichtshof Australiens meinte, das sei illegal, weil Malaysia die UNO-Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben habe. Diese Kritik will die Regierung nun umgehen, indem sie dem Parlament Gesetzesänderungen vorlegt. Sie sollen eine Ausweisung von Flüchtlingen in Drittländer möglich machen. Und noch zum Wetter. Heute ist es trotz Wolkenfeldern meist sonnig bei 23 Grad. Und so bleibt es auch morgen Dienstag. Am Abend ziehen dann Wolken auf und es kann stellenweise auch regnen. Der Mittwoch beginnt bewölkt. Am Nachmittag wird es recht sonnig bei milden 22 Grad. Und am Donnerstag hat es im Flachland am Vormittag noch Nebel- oder Hochnebelfelder. Dann wird es sonnig bei 23 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Die Stadt Bern war vergangenen Samstag Sperrgebiet. Eine Armada von rund 1000 Polizisten belagerte die Innenstadt. Ihr Auftrag: zu gewährleisten, dass die SVP ungestört ihr Fest auf dem Bundesplatz abhalten kann. Damit dieses Fest ungestört blieb, wurden hunderte Menschen kontrolliert, weggewiesen und eingesperrt. Willkürlich, wie die Betroffenen sagen. Auch für den Studenten Marcel Stolz steht hinter dem vergangenen Samstag ein großes Fragezeichen. Er hat sich in der Stadt aufgehalten und wurde mehrmals kontrolliert. Und vom SVP-Fest auf dem Bundesplatz durfte er sich anscheinend kein eigenes Bild machen.
Wir sind auf den Bundesplatz gekommen, das ging ungefähr 3 Minuten, da wurden wir von 3 Bronco Security eingekreist und es hieß, wir müssen jetzt mitkommen und wir wussten überhaupt nicht, wieso oder was wir getan hätten und wurden dann zivilen Beamten übergeben und das hieß dann, ja, wir seien jetzt angehalten worden und müssten zu Abklärungen mit auf den Posten kommen. Und da wurden zunächst nochmal alle unsere Sachen durchsucht, da wurde nichts gefunden. Es ging eine Weile, bis die Polizei uns endlich den Grund mitteilen konnte. Also wir seien komisch über den Platz gelaufen und hätten telefoniert.
Der Student Marcel Stolz wurde mit Kabelbinder gefesselt, in einen Polizeiwagen verfrachtet und mitgenommen. Auf dem Polizeiposten im Neufeld wurde er in eine Zelle gesteckt. Danach gab es eine Befragung.
Da war dann ein Beamter von der Kripo, der hat mich aus der Zelle begleitet zum Befragungstisch und dann meine Karteikarte hervorgenommen und die Begründung angesehen. Und dann hat er zunächst gestutzt und mich gefragt, ja, ob ich ihm das irgendwie erklären könne. Ich habe gefunden, nein, ich könne eigentlich nichts erklären, weil ich auch nicht wisse, wieso ich genau festgehalten worden sei. Und er fand, ja, also das, was da auf dieser Karte stehe, diese Begründung, deswegen könne er mich sicher nicht festhalten. Er müsse schnell seinen Chef fragen gehen, was er denn machen könne. Er kam dann auch gleich zurück vom Chef und fand, ja, ich könne gehen.
Marcel Stolz sagt, er sei nach wie vor schockiert von dem, was ihm am Samstag passiert ist. Deshalb hat er sich auch schriftlich an die Polizei und die Zuständigen bei Stadt und Kanton Bern gewendet. Nicht nur Privatpersonen wurde der Zugang zur SVP-Veranstaltung auf dem Bundesplatz verweigert. Die Berner Stadträtin der Jungen Alternative Ja, Lea Bill, wurde weggewiesen.
Ich erhielt in kürzester Zeit dann eine Wegweisung, eine mündliche Verfügung, und zwar mit der Begründung, dass ich kein SVP-Mitglied sei. Ich durfte einfach bis um 5 Uhr durfte ich nicht mehr auf dem Bundesplatz, also eigentlich in dieser Zeit, als die SVP ihr Fest hatte. Und es ist auch so, dass das eigentlich eine mündliche Verfügung, das ist rechtlich gar nicht haltbar, das gibt's gar nicht, aber sie haben uns, wollten uns wirklich gar kein, also keine schriftliche Verfügung ausstellen, weil wir die dann auch, da hätten wir auch Beschwerde machen können. Und deshalb wollen sie uns das nicht schriftlich geben, sondern nur mündlich.
Auch die Ja-Stadträtin Rahel Ruch habe eine solche Wegweisung erhalten und durfte sich nicht in der Umgebung der SVP-Veranstaltung aufhalten. Zudem berichten die jungen Grünen, dass ein Parlamentarier ihrer Partei verhaftet wurde. Der Polizeieinsatz sei völlig unverhältnismäßig gewesen, deshalb fordern die User und die jungen Alternativen eine unabhängige Untersuchung, sagt Lea Bill.
Die ganze Innenstadt wurde abgeriegelt. Es war allen, die nicht irgendwie als SVP eingestuft wurden, war es nicht möglich, sich frei zu bewegen. Und es kann einfach wirklich nicht sein, dass die Versammlungsfreiheit der SVP dann wirklich über allem steht, über die Bewegungsfreiheit aller Bernerinnen und Berner. Und es muss wirklich einfach eine Untersuchung geben, eine unabhängige Untersuchung, was genau da abgelaufen ist, wie viel das auch kostet und was die Überlegung war der Polizei und inwiefern, dass das überhaupt rechtens ist, so vorzugehen.
Für eine solche Untersuchung hat der zuständige Berner Gemeinderat Rethonause nur bedingtes Verständnis, denn er sei mit dem Ablauf vergangenen Samstag zufrieden.
Wenn man alles untersucht, wenn man auch untersucht, warum Welcome to Hell-Plakate herausgehängt werden, dann kann man ja dagegen vermutlich nichts einwenden. Aber wenn man nur die Polizeiseite anschauen will, dann habe ich kein Verständnis.
Der Sicherheitsdirektor Rethonause will weder zu den Wegweisungen von Parlamentarierinnen noch zu Verhaftungen ohne stichfeste Begründungen Stellung nehmen. Er findet jedoch, dass der Polizeieinsatz zum Schutz der SVP gerechtfertigt war.
Ich kann mich hier und will mich hier auch nicht zu den Einzelfällen äußern. Kann einfach sagen, wir hatten im Vorfeld der Veranstaltung in den einschlägigen Foren eben durchaus Aufrufe zur Gewalt. Wir hatten an der Reitschule das Transparent Welcome to Hell. Das ist ein expliziter Aufruf zur Gewalt. Das ist ein Aufruf, wieder Zustände herbeizuführen, wie wir sie 2007 erlebt haben. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen ist es tatsächlich eben so, dass die Polizei hier sehr vorsichtig sein musste und hier mit einem entsprechenden Dispositiv und mit einer auch entsprechenden Härte agierte.
Laut Medienberichten hat der Polizeieinsatz vom vergangenen Samstag 1 Million Franken gekostet. Sicherheitsdirektor Reto Nause will offen lassen, ob der Staat auch in Zukunft Kundgebungen von Parteien mit solch einem riesigen Polizeiaufgebot unterstützen will und kann. Es drängt sich die Frage auf, ob auch bei einer Veranstaltung anderer Parteien wie etwa der CVP oder der SP ein solches Großaufgebot nötig wäre, wie es anscheinend bei Veranstaltungen der SVP ist. Dazu sagt Reto Nause:
Ja, nun ist die Frage, warum braucht es ein solch großes Polizeiaufgebot? Ist es, weil die Partei, die hier eine Kundgebung abhält, irgendwo Verantwortung für möglicherweise Aggression trägt, oder ist es die andere Seite, die diese Aggression offen zur Schau stellt? Und hier ist die Frage quasi die, wer war zuerst das Huhn oder das Ei? Und auf diese Spekulation möchte ich mich nicht einlassen. Ich glaube, es ist einfach Pflicht der Stadt Bern, Kundgebungen, wo ganz regulär nach einer Bewilligung nachgesucht wird, die bewilligt werden, dass man die dann auch schützt.
Der Berner Polizeidirektor Reto Nause redet von Schutz. Menschen, die am Samstag durchsucht und verhaftet werden, reden von Willkür. Und einige Parteien sprechen von massiver Verletzung der Grundrechte.
95,6. Rabe Info.
Die letzte Session vor den Wahlen beginnt heute. Wir haben es in den Kurznachrichten gehört. Ein Thema wird auch diesmal wieder im Vordergrund stehen, die Energiezukunft Schweiz. Der Ständerat beugt sich nämlich über den Ausstieg aus der Kernenergie. Eine neue Strategie soll nach Bundesrat und Nationalrat auch noch von der Kleinen Kammer abgesegnet werden. Es wird sicherlich nicht die letzte große Debatte bleiben. Viele Fragen bleiben offen. Wie genau können Atomkraftwerke ersetzt werden? Wie kann gleichzeitig das Kyoto-Protokoll eingehalten werden und wie der massive CO2-Ausstoß vermindert werden? Und ist es möglich, das alles durch bloßes Stromsparen zu erreichen? Jonathan Hertig ist Projektentwickler im alternativen Energiebereich. Er hat einen Gegenvorschlag zur Energiestrategie des Bundesrates geschrieben. Jonathan Hertig ist unser Kopf der Woche. Michael Spahr wollte wissen, was hinter seinem Energiekonzept steckt.
Warum sind Sie auf die Idee gekommen, ein Energiekonzept für die Schweiz zu entwickeln?
Ja, es ist so, dass ich bereits heute im Bereich alternativer Energie in der Entwicklung arbeite, bin selbstständig erwerbend und selbstständig tätig dort und habe natürlich die ganzen Diskussionen auch verfolgt mit großem Interesse. Und ich habe die Konzepte, die auch publiziert wurden, habe ich studiert und ich war der Meinung, dass bei den Konzepten eins fehlt, die Ersatzenergie. Es ist ja so, dass das Ziel ist und wir müssen und wollen aus der Atomenergie raus. Wir müssen dort unglaubliche Energiemengen ersetzen. Im zweiten Schritt kommt auch die Problematik der fossilen Energie. Wir müssen auch dort Wege finden, um die CO2-Emissionen zu senken, um die Kyoto-Abkommen zu erfüllen und müssen dort noch einen weit größeren Teil der Energie ersetzen.
Jetzt ist es so, dass ja Sie nicht der einzige Mensch sind, der sich da Gedanken dazu gemacht hat. Ein Modell, das sehr verbreitet ist, ist ja einfach Energiesparen aus einer 6000-Watt-Gesellschaft eine 2000-Watt-Gesellschaft zu machen.
Genau.
Sie sind aber dort ein bisschen skeptischer, ob das funktioniert.
Genau, ja. Es ist so, wenn wir schauen, mal in der Welt rumschauen, wo sind heute diese 2000-Watt-Gesellschaften, dann finden wir die vornehmlich im afrikanischen Raum. Das sind Agrarstaaten, die heute nicht freiwillig diese 2000 Watt verbrauchen. Das ist aufgrund von einem Mangel. Die haben nicht mehr Ressourcen und Energie zur Verfügung. Und ich bin der Meinung, die 2000 Watt, die werden für uns nicht reichen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir bei steigendem Bevölkerungswachstum, steigendem Energiebedarf auch, wir wollen ja auch Wirtschaftswachstum, denke ich, dass die 2000 Watt nicht ausreichen für uns.
Und jetzt mal ganz kurz erklärt, was ist dann Ihr Vorschlag? Also ein Vorschlag, den man bis heute eigentlich ziemlich wenig gehört hat.
Ich komme von einer anderen Seite. Ich habe mir Gedanken gemacht und das war auch in meiner Tätigkeit, wie können wir neue Energien, generieren? Wie können wir Energien generieren, die uns nicht wehtun, also die ganzen CO2-Emissionen, die uns da nicht belasten? Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass wir Wasserstoff als Energieträger und Energiespender verwenden.
Und können Sie uns das jetzt ein bisschen ausführen, wie das gemeint ist mit dem Wasserstoff?
Genau. Die Grundidee ist grundsätzlich in der Schweiz, wir produzieren ja auch Strom mit unseren Wasserwerken. Wir haben dort dann gerade in den Nächten und auch an Feiertagen, Sonnenfeiertagen, haben wir dort Überschussstrom. Dieser Überschussstrom wird dann mal gespeichert in einer Elektrolyseanlage in Wasserstoff umgewandelt. Dieser Wasserstoff wird gespeichert. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, wie die Speicherung aussieht, wie wir das machen können, und wird dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir wieder Strom brauchen, das sind zu unseren Spitzenzeiten, auch am Tag, wird diese Energie, dieser Wasserstoff in Gaskombikraftwerken wieder verstromt. Das heißt, der Brennstoff für die Gaskombikraftwerke wird nicht Erdgas sein, sondern Wasserstoff. Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass wir keine CO2-Emissionen haben. Wasserstoff ist praktisch CO2-neutral.
Jetzt ist es aber so, dass Wasserstoff ja doch auch ein bisschen Gefahren birgt. Also Wasserstoff ist sehr stark brennbar. Wäre da nicht die Gefahr, dass dann durch diese quasi Wasserstoffbatterien eine riesige Bombe gebaut würde?
Ja, es ist sicher so, dass die Frage der Sicherheit ist eine unglaublich wichtige und zentrale Frage, die auch geklärt werden muss. Es ist aber so, dass bezüglich der Sicherheit beim Wasserstoff zum Teil große Vorurteile herrschen, die nicht zwingend auch so sind. Wasserstoff ist, und das ist interessant, wird im Volk als gefährlich angesehen. Wasserstoff, wenn der in einer ganz reinen Form vorkommt, und die Idee ist, in den Elektrolyseanlagen den Wasserstoff in einer sehr, sehr reinen Form zu produzieren, nämlich im Bereich von 90,99%, ist Wasserstoff nicht gefährlich. Das heißt, Wasserstoff ist dort im Bereich vom Erdgas. Selbstverständlich gilt auch, was für alle fossilen Energieträger gilt, es darf kein Feuer am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt in Verbindung mit Wasserstoff kommen. Sonst haben wir ein Problem. Aber das ist beim Erdgas so, das ist beim Benzin so, das ist bei Kerosin oder bei Öl so, das ist bei allen, sage ich mal jetzt, brennbaren Stoffen der Fall.
Gerade bei Sonnenenergie könnten wir im Sommer sehr viel produzieren, könnten das in Form von Wasserstoff quasi speichern für den Winter, wenn wir dann weniger Sonne haben.
Genau.
Aber wenn man jetzt rechnet und auch Ihre Berechnungen anschaut, fällt auf, es reicht nicht ganz, was wir dann am Schluss haben. Wir müssten nach wie vor Strom importieren. Hätten Sie hier auch Lösungen?
Auch wenn wir jetzt den Ausbau vorantreiben mit der Wasserkraft, Energieeffizienz, Windkraft, Sonnenenergie, die ganzen Wärmekoppelungen, Ausbau, Biomassekraftwerken, Geothermie etc., wird uns letztendlich Energie fehlen. Gerade wenn wir auch berücksichtigen, dass die Verknappung der fossilen Energien, das auch ein Thema ist, das ansteht, das vielleicht sogar früher kommt, als wir das gedacht haben. Wenn wir diese Problematik mit berücksichtigen, werden wir eine Fehlleistung haben an Energie, das heißt Strom und auch den fossilen Mitteln. Meine Idee ist, dass wir zum Beispiel in Szenario 1 machen wir in Island, bauen wir Geothermie-Kraftwerke. Die haben eine gewisse Größe, das sind 2-3 Gigawatt, und dort werden wir auch, wie in der Schweiz, den Strom in Wasserstoff umwandeln, in Elektrolyseanlagen. Die Lagerung wird dort im Felsen sein. Das heißt, wir werden Felskavernen bauen, die wir abdichten. Den Wasserstoff werden wir komprimieren, in dem Fels zwischenlagern, anschließend mit Schiffen, das sind Tankschiffe, das sind Gastankschiffe, nach Norditalien bringen, dort über eine neu erstellte Gaspipeline in die Schweiz fördern und den Wasserstoff auch wieder zwischenlagern im Fels, in abgedichteten Felskavernen.
Dieses Modell Island tönt sehr spannend, aber vielleicht reicht das ja nicht. Es könnte ja sein, dass ganz Europa auf diese Idee kommt, die Sie präsentieren, und dass dann das nicht reicht, um zum Beispiel ganz Europa zu versorgen.
Das ist das Szenario 1. Das Szenario 2 würde vorsehen, dass wir im afrikanischen, arabischen Raum große Photovoltaik-Sonnenkraftwerke machen, auch wieder mit dem genau gleichen Vorgehen. Den Strom wandeln wir um, langen Wasserstoff im Fels, transportieren den mit Schiffen nach Norditalien, mit der Pipeline dann in die Schweiz und verstromen den in unseren Gaskombikraftwerken.
Die Idee, diese quasi Batterie-Idee ist ja eigentlich nichts Neues. Mhm. Haben Sie eine Erklärung, warum im Moment die Politik noch nicht auf Ihre Idee eingestiegen ist?
Ich denke, im Moment ist der Gedanke von der Energieeffizienz, sprich der 2000 Watt, der ist unglaublich stark. Wir haben sehr starke Kräfte und auch Organisationen, die diese Idee vertreten und auch umgesetzt werden haben möchten. Und das steht irgendwo im Widerspruch mit diesem Konzept.
Eigentlich eine Politik in Richtung 2000 Watt Gesellschaft hat ja jetzt vom Symbolcharakter her auch die Komponente, man geht sparsamer mit Ressourcen um, man geht halt in Richtung einer umweltfreundlicheren Gesellschaft. Inwiefern ist Ihre Lösung dann nicht eine Lösung, die quasi sagt, ja okay, wir verbrauchen jetzt locker weiter, weil wir haben ja jetzt eine gute Lösung, aber all die anderen Probleme, die mit diesem riesigen Konsumverhalten zusammenhängen, die würden dann ja nicht verschwinden. Man könnte dann einfach locker weiter konsumieren.
Ich denke, es ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass wir unser Energieverhalten überdenken. Wir sind gerade in Europa oder auch im amerikanischen Raum zu Energiejunkies geworden. Wir müssen unser Energieverbrauchsverhalten überdenken und dort uns bewusst machen, dass das Ressourcen sind, die wir da verbrauchen. Dort sicher ganz klar auch sorgfältiger und auch sparsamer mit den Energien umgehen. Das Problem ist, wenn wir die Energie zu stark verknappen, dann kommt die Problematik, dass Energie und Rohstoffe mehr kosten mehr Arbeit. Und das ist eine riesige Problematik. Das haben wir in Amerika gesehen, die Wirtschaftsdepression. Das sehen wir heute in Afrika. Dort ist Arbeit günstiger weder Energie und Rohstoffe. Das löst etwas aus, auch gesellschaftspolitisch löst das etwas aus, was nicht gesund ist. Und deswegen, denke ich, müssen wir dort auch sehr, sehr vorsichtig sein mit der Verknappung der Rohstoffe, dass wir genau nicht in diese Szenarien reinkommen.
Das sagt Jonathan Hertig, der Verfasser eines Energiekonzepts der Zukunft. Ein Energiekonzept, das die Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher propagiert. Wer sich für dieses Konzept von Jonathan Hertig interessiert, kann ihm direkt eine E-Mail schreiben. Die Adresse lautet jonathan.hertig@bluewin.ch. jonathan.hertig@bluewin.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Montag, 12. September. In der Redaktion waren Wilma Rall und Michael Spahr und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 hier auf Radio Bern. Ich sage Sie Tschüss und wünsche allen einen guten Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.